Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Herzlich willkommen. Etwa 32.000 Flüchtlinge beherbergt Berlin im Augenblick und es sind nur noch wenige Plätze frei. Das ist ein Problem, weil noch hunderte weitere Menschen absehbar kommen werden. Wie also soll das klappen? Zu der Frage hat in Berlin erneut eine Arbeitsgruppe getagt, die die Unterbringung und Versorgung weiterer Geflüchteter sicherstellen soll. Landespolitikreporterin Franziska Hoppen hat das Treffen beobachtet.
Ankunftszentrum Reinickendorf, eine Wartehalle. Etliche Familien sitzen hier, um sich registrieren zu lassen und Asyl zu beantragen. Neben ihnen stapeln sich blaue Plastikliegen. Man improvisiert, sagt Monika Hebbinghaus, Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten.
Normalerweise ist das hier nur eine ganz kurze Anlaufstelle. Aber jetzt in der aktuellen Situation, wo wir so viele Neuankünfte haben, benutzen wir diesen Bereich hier in der Nacht auch als Notunterkunft. Deswegen stehen hier hinter mir Feldbetten. Wir haben hier 80 Feldbetten, die wir dann nochmal nutzen, wenn Menschen eben nirgendwo anders mehr in der Kürze der Zeit untergebracht werden können.
Der Flaschenhals wächst, deshalb schreitet nun die Taskforce des Senats ein. 3.000 bis 4.000 Plätze will sie bis Jahresende schaffen, vor allem indem die Menschen in bestehenden Unterkünften enger zusammenrücken. In Tegel sollen zwei weitere Leichtbauhallen für 800 Menschen entstehen, eine weitere Leichtbauhalle im Ankunftszentrum in Reinickendorf, in der Flüchtlingsunterkunft in Tempelhof ist ein weiterer Hangar im Gespräch und eine Leichtbauhalle auf einem der Parkplätze.
Ja, natürlich braucht jeder Mensch für sich einen gewissen Platz, eine gewisse Quadratmeterzahl. Die Unterbringung in Leichtbauhallen ist natürlich nicht so schön, muss ich sagen. Allerdings müssen wir im Moment auch verdichten. Das bedeutet, dass es enger wird, dass zusammengerückt wird, weil es nicht anders geht.
Das versteht auch die Opposition. Sie kritisiert jedoch die sinkenden Standards, etwa bei der Privatsphäre, so Elif Ehralp von der Linksfraktion, Sprecherin für Migration.
Ich bekomme ständig Beschwerden dazu, dass es nicht familiengerecht ist, dass es nicht für Kinder in Ordnung ist, dass Männer und Frauen zusammen in einer Unterkunft sind. Also die massive Unterschreitung von Standards finde ich nicht in Ordnung.
Ehralp fordert langfristige Maßnahmen. Allerdings plant die Taskforce auch, für etwa 1.500 Menschen Hotels und Hostels anzumieten und alte Gebäude zu reaktivieren. Geprüft werden die Sternhäuser der Gesobau auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als Notunterkunft. Wann all das dann auch fertig wird, ist offen und der Senat muss die Maßnahmen erst noch beschließen. Geplant ist das am kommenden Dienstag.
Soweit der Bericht von Franziska Hoppen. Und in diesem Jahr haben bereits mehr als 200.000 Menschen in Deutschland ein Asylantrag gestellt. In der Politik gibt es Forderungen, etwa von CSU-Chef Söder, nach einer härteren Gangart, um die Flüchtlingszahlen runterzukriegen, denn viele Kommunen schlagen Alarm und sehen sich am Limit. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen stellt jetzt den individuellen Anspruch auf Asyl in Frage und er hat damit im Landtag eine kontroverse Debatte ausgelöst, wie Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Auch künftig sollten Deutschland und Brandenburg Menschen in Not aufnehmen, betont CDU-Innenminister Michael Stübgen im Interview mit dem Deutschlandfunk. Aber möglichst geplant und mit Kontingenten. Nicht mehr jeder solle künftig das Recht auf Asyl in Deutschland haben.
Dass die Individualgarantie nach dem Krieg vor den Erfahrungen der Nazizeit durchaus richtig war, aber schon in den 90er Jahren aufgrund massiver Veränderungen in den letzten 70 Jahren der internationalen Fluchtbewegung, dass der Individualanspruch nicht mehr der richtige Punkt ist, sondern eine Institutsgarantie nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die bei uns ja auch völkerrechtlich verankert und verpflichtend ist.
Und die Abschaffung des individuellen Anspruchs auf Asyl würde auch die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer eindämmen, so Stübgen. Das Individualrecht auf Schutz vor Verfolgung einfach streichen? Die Koalitionspartner von SPD und Grünen wollen da nicht mitgehen. Denn anders als der Innenminister suggeriere, löse das keines der Probleme beim Umgang mit Geflüchteten, sagt SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Wichtiger wäre, dass Stübgen in seinem eigenen Aufgabenbereich aktiv werde.
Ich sage, das Thema Rückführung ist eine Landesaufgabe. Auch da, glaube ich, muss der Innenminister schauen, dass er dann auch seinen Aussagen an anderer Stelle Taten folgen lässt. Oder auch das Thema, wie wir hier mit der Bekämpfung von Schleuserkriminalität umgehen. Sonst sorgt das eher, glaube ich, für Verdruss oder ist in eine Kategorie einzubuchen, wo ich der Meinung bin, dass dieses deutliche Rechtsblinken der CDU sich politisch für sie nicht auszahlt.
Auch die Bündnisgrünen sehen in Stübgens Aussagen einen weiteren Schritt nach rechts. Auch die AfD als größte Oppositionsfraktion hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, das Grundrecht auf Asyl stark einzuschränken. Doch das sei mit den Grünen in der Koalition nicht zu machen, betont ihr Fraktionschef Benjamin Raschke.
Wir kennen diese Debatte vor allem aus Kreisen von Rechtsextremen und von Wählerwetter rechts. Deswegen macht es uns große Sorge, dass das jetzt offenbar bis in die Kreise der bürgerlichen CDU eingedrungen ist. Wir erwarten von einem Innenminister, dass er Grundrechte schützt und verteidigt. Und das Grundrecht auf Asyl steht für uns nicht zur Debatte.
Die CDU und ihr Innenminister sprechen von immer mehr illegalen Einreisen nach Brandenburg. Die Grünen betonen, dass die Kommunen zuletzt deutlich weniger Menschen aufnehmen mussten als vom Bund prognostiziert. Das Thema Migration bleibt eines, das innerhalb der Kenia-Koalition für Spannungen sorgt.
Aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Woher kommt der Strom, wenn Schluss ist mit der Braunkohle? Diese Frage treibt die Menschen in der Lausitz um, denn an der Energiefrage hängt ja noch viel mehr dran, Stichwort Fernwärme. Bei den erneuerbaren Energien, da tut sich einiges und so will nun auch der Industriepark Schwarze Pumpe am liebsten komplett mit Sonnen- und Windstrom arbeiten. In Spremberg haben sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu diesem Thema ausgetauscht und für uns war RBB-Reporter Florian Ludwig mit dabei.
Die Faktenlage ist eigentlich klar. Brandenburg boomt, insbesondere der Süden ist interessant für Investoren. Doch die haben Ansprüche, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Wir haben mehrheitlich Anfragen von Investoren aus dem Ausland. Dort spielt das Thema CO2-Fußabdruck der eigenen Produktion eine noch größere Rolle, als das bis jetzt bei den deutschen Unternehmen der Fall ist. Und die stellen als allererstes die Frage, inwieweit sie mit grünem Strom, mit grüner Wärme versorgt werden können.
Dafür braucht es Windräder und Photovoltaikanlagen und die brauchen Platz. Ärger gibt es, wenn wie jetzt bei Spremberg auch Wald weichen muss. Die Gefahr, die droht, ist, dass neue Vorhaben deswegen schon zu Beginn kaputt diskutiert werden, sagt Spremberg's Bürgermeisterin Christine Herntier.
Wenn wir diesen Standort, der ja für Wohlstand sorgt, erhalten wollen, dann brauchen wir Energie. Und das wird in der Zukunft grüne Energie sein. Es ist interessant, dass Aspekte des Naturschutzes ins Feld geführt werden und man die Lasten der Vergangenheit dann gar nicht thematisiert.
Zu oft werde auch mit Unwahrheiten versucht, das Neue, aber Notwendige zu verhindern, sagt die Bürgermeisterin. Doch weiter wie bisher von der Kohle abhängig zu sein, kommt nicht in Frage, heißt es beispielsweise von den Stadtwerken Spremberg. Geschäftsführer Michael Schiemens.
Wenn man sich nun mal die CO2-Preisthematik anschaut, wird es da eine deutliche Verteuerung der fossilen Energien geben. Und das ist das Zeichen, eben auch in Erneuerbare zu investieren.
Bei der Diskussion sind sich heute alle einig, ohne grünen Strom geht es zukünftig nicht. Investoren verlangen gezielt danach, es ist gut für das Klima und auch die Bevölkerung hat etwas davon, denn der Strompreis wird mittelfristig deutlich sinken. Doch dass die Vorteile erneuerbarer Energien kaum bekannt sind und viel gezweifelt wird, daran ist auch die Politik schuld, gibt der Wirtschaftsminister selbstkritisch zu.
Kommunikation ist offensichtlich mehr Kunst als Wissenschaft und da sind wir nicht immer besonders gut drin. Und ich glaube, wir müssen solche Veranstaltungen noch viel mehr wahrnehmen, auch am besten noch mit mehr Beteiligung tatsächlich von dann hier zum Beispiel Einwohnern der Stadt Spremberg.
Denn Kritiker, eben aus der Spremberger Bevölkerung oder vom Naturschutz, waren heute zur Diskussion nicht eingeladen.
Soweit der Bericht von Florian Ludwig. Zivilcourage zeigt sich immer dann, wenn Menschen gegen Unrecht aufstehen und einschreiten, wenn was nicht in Ordnung ist. Aber wenn es darauf ankommt, dann gucken Menschen oft auch lieber weg, als was zu tun. Damit sich daran was ändert, gibt es einmal im Jahr den Tag der Zivilcourage auch in Berlin. Unser Reporter Lukas Kreute war für uns auf dem Leopoldplatz in Wedding.
Eine kleine Bühne steht ganz am Rande des Leopoldplatzes, davor eine Reihe von Ständen, die die beteiligten Bündnisse zum Tag der Zivilcourage aufgebaut haben. Um 13 Uhr sollte es losgehen, um 14 Uhr ist die Bühne immer noch leer, eine einzige Person tanzt vor der leeren Bühne herum. Leila Burak von der mobilen Stadtteilarbeit in Berlin-Wedding sagt, dass generell viel zu wenig Geld für die Öffentlichkeitsarbeit von Sozialarbeit ausgegeben wird.
Ja, da fehlt es natürlich an Ressourcen, personelle Ressourcen. Wenn ich draußen arbeite, bei der aufsuchenden Arbeit, dass eben schon erfahre, dass viele Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, gar nicht Bescheid wissen, dass es eben solche Unterstützungsmöglichkeiten gibt, dass man sich Hilfe holen kann, dass man sich beraten lassen kann zu den verschiedenen Diskriminierungsformen, die es so gibt.
Neben der Bühne findet auf dem Leopoldplatz ein großer Wochenmarkt statt. Zivilcourage ist hier ein Begriff.
Wenn man in Berlin schon seit mehr als 15 Jahren wohnt, dann kriegt man so sehr viel mit, wo Menschen Hilfe brauchen. Also wenn Menschen vor meinen Augen zusammenbrechen oder, aber zum Glück noch keine Gewaltsituation.
Ich bin jemand, der also manchmal die Barriere vergisst. Also ich bin einfach dann reingegangen in die Menge von Jugendlichen, die sich da geprügelt haben, soll man nicht machen. Habe ich inzwischen gelernt.
Da waren, ich glaube, 3-4 Männer dabei, sich halt auch körperlich auseinanderzusetzen. Und ich habe dann die Polizei angerufen, bin dann auch vor Ort geblieben, aber so weit weg, dass ich nicht in der Nähe war.
Dann geht es endlich los auf der Bühne. Die Veranstalter wollten warten, bis mehr Leute gekommen sind. Mit Wortbeiträgen, Musik und Workshops wollen Initiativen und Bündnisse die richtigen Tipps geben, wie man sich in brenzligen Situationen verhalten soll. So auch Angelika von der Initiative Omas gegen Rechts.
Also wir älteren Damen geben uns jetzt nicht irgendwie in Gefahr, sondern so, wie man sich selber dabei wohlfühlt, den anderen unterstützen. Heutzutage, wo in jedem Handy eine Kamera ist, die Angreifer fotografieren.
Hauptsache nicht wegschauen. Der Aktionstag für Zivilcourage soll alljährlich informieren, wie sich Zeugen von Gewalt in Zukunft richtig verhalten und an wen sich betroffene Personen wenden können, wenn sie in Not sind.
Lukas Korte war das zum Aktionstag der Zivilcourage und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Das Ganze gibt's wie immer in der ARD Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.